Die Internetblase 2000. Ende der 1990er Jahre erlebten die USA ihre bis heute größte Aktienmarktblase im Technologiesektor. Von 1990 bis 2000 legte der Technologieaktienindex Nasdaq um sagenhafte 2700% zu. In Deutschland hatten wir die neue Marktblase mit EMTV, Mobilcom, Intershop und Kiagen. Fast alle aus dieser Zeit sind wieder verschwunden. Nie waren Aktienmärkte in den vergangenen 150 Jahren so massiv überbewertet. Kürzlich sind wir wieder in ähnliche Höhen gekommen, die Blase von 2000 konnten wir jedoch nicht übertreffen. Selbst die große Blase der 1920er Jahre sieht im Verhältnis zu 2000 klein und zart aus. Die Übertreibungsphase ist nur zum Teil auf die Geldpolitik der US-Notenbank zurückzuführen. Ein weiterer Auslöser war die schier endlose Fantasie rund um die neue disruptive Technologie, Internet. Mit den immer billigeren und schnelleren Computern und den ersten Webbrowsern wurde der Mainstream erobert. Plötzlich konnte jeder Zugang zum World Wide Web erhalten. Es war zweifellos einer der bedeutendsten technologischen Durchbrüche des letzten Jahrhunderts. Das Internet versprach, die gesamte Welt zu vernetzen, was bedeutete, dass Unternehmen durch E-Commerce nun die Möglichkeit hatten, ihre Produkte weltweit zu verkaufen. Wie es bei neuen Technologien oft der Fall ist, hatten die Menschen anfangs Schwierigkeiten, das volle Potenzial dieser Innovation korrekt einzuschätzen. Unsere Fantasie neigt dazu, mit uns durchzugehen. Dies führt zwangsläufig zu Blasen, da die Bewertungen weit von der Realität entfernt sind. Spätestens ab 1998 wurde jedoch offensichtlich, dass wir uns am Anfang einer manischen Phase auf den Aktienmärkten befanden, in der die Bewertungen jeglicher Realität entrückt waren. Die Euphorie um Technologieaktien kannte damals keine Grenzen. Unternehmen, die kaum Umsätze erzielten und noch keine Gewinne vorweisen konnten, wurden mit astronomischen Bewertungen gehandelt. Investoren und Spekulanten waren bereit, hohe Risiken einzugehen und auf einen unbegrenzten Aufstieg der Technologiebranche zu setzen. Die Erwartungen an zukünftige Gewinne schienen grenzenlos zu sein, und so entstand eine gefährliche Abkopplung von den tatsächlichen Fundamentaldaten. Es nahm absurde und bizarre Züge an, als Unternehmen nicht mehr nach ihrem Gewinn bewertet wurden, sondern nach ihrer Cash-Burn-Rate, also wie schnell sie Geld verbrannten. Obwohl die Wirtschaft und vor allem die Börse schon heiß liefen, senkte die Fed wiederholt die Zinsen und erhöhte die Geldmenge. Bereits in den 1990er Jahren sahen wir ähnliche Szenarien, als Finanzkrisen in Japan und Mexiko ausbrachen. Die Fed war schnell zur Stelle, um Banken zu retten, die sich im Ausland verspekuliert hatten. Interessanterweise gehörte auch Goldman Sachs zu den Banken, die von einem möglichen Staatsbankrott Mexikos am stärksten betroffen gewesen wären. Doch das konnte der damalige US-amerikanische Finanzminister Robert Rubin, ein ehemaliger CEO von Goldman Sachs, natürlich nicht zulassen. Also druckten die USA einfach Geld, kauften damit Pesos und stabilisierten so Mexiko. Und nebenbei auch noch die Bilanz von Goldman Sachs. Vergessen Sie nicht, wem die Fed gehört, und denken Sie an den Spruch, die Bank gewinnt immer. Ein weiteres Paradebeispiel für die fragwürdigen Interventionen der Fed war Long-Term Capital Management, LTCM, ein kleiner Hedgefonds, der von einigen sogenannten Experten gegründet wurde, darunter sogar zwei Nobelpreisträger. Sie gingen mit wenig Eigenkapital und massiven Schulden riskante Derivategeschäfte ein. Alles lief blendend, bis ihre Modelle plötzlich versagten und der Fonds während der Russlandkrise 1998 massiv in Schieflage geriet. Anstatt die Marktmechanismen wirken zu lassen und die Risiken zu bereinigen, beschloss die Fed erneut einzuschreiten. Sie senkte im September und Oktober 1998, mitten in einem historischen Aktienmarktboom, zweimal die Zinsen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Nasdaq bei 1611 Punkten. Nicht einmal zwei Jahre später erreichte er im März 2000 über 5000 Punkte. Die Fed hatte die Zinsen zur Rettung einiger Spekulanten mit Doktortiteln und Nobelpreisen fehlplatziert erhöht. Gleichzeitig weitete die Fed die Geldmenge und ihre eigene Bilanz aus, indem sie frisches Geld in Umlauf brachte. Dadurch wurde die Blase mit noch mehr Geld gefüttert und weiter aufgebläht. Es ist eine beängstigende Vorstellung, wie die Fed immer wieder in die Märkte eingreift, kurzfristig Probleme löst und dabei die langfristigen Auswirkungen völlig außer Acht lässt. Diese Politik begünstigt diejenigen, die bereits Vermögenswerte besitzen, während die breite Bevölkerung mit steigenden Preisen und einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich zu kämpfen hat. Die Medien trugen ihren Teil zu der Misere bei, weil sie die FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, befeuerten, was zu dieser beispiellosen Rallye führte. Alle dachten, sie würden reich werden. Es war jedoch klar, dass diese Situation nicht nachhaltig war. Die Bewertungen waren schlichtweg unrealistisch und basierten auf übertriebenen Erwartungen. Es dauerte nicht lange, bis die Blase platzte und der Markt in sich zusammenfiel. Die Kurse der Technologieaktien stürzten ab, viele Unternehmen gingen bankrott und die Illusion einer grenzenlosen New Economy wurde jäh zerstört. Heute, viele Jahre nach dem Platzen der Technologieblase, können wir die Lehren aus dieser Zeit ziehen. Es ist wichtig, das Potenzial neuer Technologien realistisch einzuschätzen und nicht in Euphorie zu verfallen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Blasenbildung und überhöhte Bewertungen zu schwerwiegenden Konsequenzen führen können. Es liegt an uns, aus diesen Erfahrungen zu lernen und eine fundierte, rationale Herangehensweise an Investitionen und Bewertungen zu entwickeln. Nur so können wir langfristig stabile und nachhaltige Märkte schaffen.